Verantwortlich für diese Sendung Arbeits- und Lebenswelt, Sendeteil Esperanto-Welle am 5. August 2004, ist Werner Levin. Wir wiederholen diese Sendung am 8. August 2004 um 10 Uhr. Immer am ersten Donnerstag im Monat für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0.
Faru festoin, la infanoi cirmuteron, ciam diru nur la veron. La infanoi faru rondon, cae econu tutan mondon. La infanoi laupicantu.
Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Wir, das sind René Philipp, Werner Pfennig und Werner Levin vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir laden Sie herzlich ein, heute wieder teilzuhaben an unseren Informationen aus der Esperanto-Welt. Und wir wollen mal beginnen mit einer sehr wichtigen Sache, mit dem Weltkongress.
Ja, liebe Hörer, alljährlich findet ja der große internationale Esperanto-Kongress statt, Weltkongress nennen wir ihn, Universala Congresso, und der fand in diesem Jahr in China, in Peking statt. Jetzt gerade ist er zu Ende gegangen, am 2. August, und er hatte das Thema sprachliche Gleichheit in den Informationen oder bei der Arbeit in internationalen Medien. Das ist ein sehr wichtiges Thema. China, und Chinesisch ist ja die größte Sprache der Welt, von 1,2 Milliarden im Lande und von einigen hundert Millionen noch außerhalb von China gesprochen. Also ein beachtliches Potenzial an Sprache, an Wissen, an Wissenschaft. Ja, und das war also in China der Fall. Soweit wir wissen, waren dort über 2000 Teilnehmer aus 60 Staaten vertreten, die sich dort eine Woche lang mit diesem Thema beschäftigt haben. Natürlich zeigt auch das jeweilige Volk, also die Chinesen, ihre Kultur, ihre Literatur im weitesten Sinne, alles das, was mit Sprache und Land zu tun haben. Und das wird man da auch ausgiebig unternommen haben, auch die alten historischen Dinge von China. Die Mauer ist ja unumgänglich, wenn man dort ist, ist ja in der Nähe von Peking. Ja, das erst einmal, Werner.
Und ich habe auch vor dem Kongress dann einige Informationen gelesen, dass die chinesischen Esperanto-Freunde sich besonders darum bemühen, auch anlässlich des Kongresses ganz bestimmte Bücher, die sie notwendig haben, gerade wieder herauszugeben. Und außerdem muss ich noch daran erinnern oder mal bekannt geben, dass ja die Chinesen schon seit vielen Jahrzehnten die schönste Esperanto-Zeitschrift der Welt haben sollen.
Ja, das ist El Popolo Chinino. Ja. Das ist eine sehr illustrierte und eine bunte Zeitung, wie du sagst. Ja, im Zusammenhang mit dem Kongress gab es auch Vor- und Nachkongresse. Zum Beispiel einer nach Tibet und auch woanders hin. Und er wollte also Tibet sehen. Das Tibet ist ja von China eingenommen worden, besetzt worden und gehört immer noch zu China. Ist aber ein eigenes Land eigentlich. Und der Jugendkongress, der Weltjugendkongress, war nicht in China, sondern in Ungarn. Die Jugendlichen haben ja nicht so viele Valutamittel. Also hatte den Auftrag in Europa, ihn durchzuführen, die ungarische Esperanto-Jugend. Und die hat das auch mit Bravour gemacht.
Ja. Und weißt du auch, ob René auch aus unserem Land oder aus Mecklenburg, da wollte ich damit mal sagen, jemand an dem Kongress teilnimmt? Mir ist es ja nicht bekannt.
Ach so, ja, soviel ich weiß, ist einer von den Stralsundern nach China gereist. Ob er schon wieder zurück ist, weiß er allerdings nicht.
Aha.
da sich ja eine Woche nicht lohnt, wird er wahrscheinlich ein bisschen länger mit dem Darm bleiben. Ne?
Ja, der Weltkongress, glaube ich, war schon einmal in Peking. Das ist ja für uns kaum zu erreichen, für ganz normale Esperanto-Freunde, denn es ist ja, wie du schon sagtest, kostet das ja eine ganze Menge. René, wie viel Zeit haben wir schon rum? Können wir schon wieder die erste Musik spielen?
Na, dann mach los. Ja, die können wir machen. Das ist denn mit Ralf Glomp und zwar ein Titel, den finden wir gleich. Sekunde. Just per Caress Mixer. Das ist also ein Mix aus. Ja, Just per Caress. Wie übersetzen wir das am besten?
Ach, Fennig? Muss nicht unbedingt sein.
Gerade als wir uns liebkosten.
Ah ja, so ungefähr.
Ein
ne?
Liebeslied. Ein
ja,
Liebeslied.
Ja, so ungefähr.
Als nächstes wollen wir in unserer Esperanto-Welle Ihnen etwas nahebringen über das SEFT. Ich war ja selbst nicht da und René und Werner, ihr könnt ja vielleicht ihr beide den Hörern mal klar machen, was SEFT überhaupt ist.
Liebe Hörer, SEFT bedeutet, das sind vier Buchstaben, ist eine Abkürzung, Sommer, Esperanto, Familien, Zeltlager. Das war schon das 27. in ununterbrochener Reihenfolge. Wir haben also in grauer DDR-Zeit damit begonnen. Und es ist also das 27. Mal, dass dort Esperanto-Freunde, die die Natur auch lieben und die Natur auch annehmen, sich dort getroffen haben.
Ja, ich war ja nicht dabei, René. Was hast du so auf dem SEFT erlebt?
Ja, viel Sonnenschein am Schluss des SEFTs. Angefangen hat es mir ein bisschen mit Regenwetter. Insgesamt waren 94 Leute da, nach unserer Liste hier. Wo waren die her?
Ja, die waren aus beiden Teilen Deutschlands, aus Ost und West. Sie waren aus Frankreich, aus Litauen und den Niederlanden. Leider also sehr wenig Ausländer, auch von der Menge her wenig Ausländer. Aber es war sehr viel Jugend und es waren auch viele Kinder da von 2 Jahren an. Die ältesten Teilnehmer vom SEFT waren über 70 Jahre alt. Ja, also eine wunderbare, gesunde Mischung, deswegen auch Familienzeltlager.
Ja, ich kann mich ans vergangene Jahr erinnern, da war eine so große Familiengruppe dabei, dass die gar nicht mit an unseren gemeinsamen Tisch kommen konnten. Das waren so an die 30. Waren die auch wieder da? Ich glaube, sie waren aus Landsberg oder woher? Oder wo.
Ach, das weiß ich nicht. Na, jedenfalls passiert, ja, das sind die einen, ja, die kommen da aus der Nähe von Berlin.
Ja.
Und das Problem ist, dass ja auch viele Fahrradfahrer zu diesem Zeltlager kommen. Also einfache Esperanto-Freunde, die nur ein Fahrrad besitzen und die haben immer Probleme bei Gemeinschaften, wenn wir zusammenkommen in der Gemeinschaft, dort Platz und Tisch zu finden. Mhm. Aber eigentlich hat jeder mehr Tische mit, also diejenigen, die mit dem Auto kommen, sodass eigentlich jeder seinen Platz finden könnte.
Ja, René, du hast gesagt, viel Sonne, war das Wetter also gut?
Am Anfang sah es noch nicht so gut aus, da war es ein bisschen trübe und zeitweise hat es geregnet, aber ab dem vierten Tag, glaube ich, ne?
Ja, naja, aber
da sah es wunderbar aus.
Wir sprachen gerade von der Natur und ein Naturfreund, auch ein Zeltler, nimmt das Wetter so, wie es ist.
Das ist ja, wirklich ein
schlechtes Wetter. Es gibt nur schlecht angezogene Menschen.
Ja, ja,
natürlich
richtig.
Hat man beim Zelten es gerne, wenn es mal immer schön Sonnenschein ist. Aber genauso erholsam und labend ist es, wenn es mal regnet. Und ja, das war in der Nacht der Fall.
Und man sich gegebenenfalls im Zelt mal mit seinen eigenen Sachen schön beschäftigen kann.
Auch das. Ja. Kein Mensch hat sonst Zeit, angeblich ein Buch zu lesen oder sich mal gepflegt zu unterhalten.
Habt ihr auch wieder im Chrysalin gebadet?
Ja. Ja, die Hörer, die das vielleicht nicht wissen, der Zeltplatz C86 nennt sich ja Turmsdorf am Drehsee, liegt zwischen zwei wunderbar sauberen Seen. Der zweite ist also Krüsselin. Das Ulkige ist, der halbe Zeltplatz gehört zu Brandenburg, Preußen, der andere zu Mecklenburg. Und das Wasser ist mecklenburgisch, das Ufer ist die Grenze. Aber das war so am Rande nur. Es hatte aber auch sogar Probleme gegeben. So, natürlich haben wir gebadet. Das ist ein Ritual, dass man dort morgens seinen Tag beginnt mit dem Bad. In der Regel wird ja nackend gebadet. Warum soll man sich unnötig da Sachen nass machen? Und der Krüsselin ist der sauberste See, den ich so in der Umgebung kenne. Zum Glück gibt es ja auch noch andere saubere Seen. Aber der Krüsselin hat das so in sich, was die Sauberkeit betrifft.
Ja, die Feldberger sind ja auch nicht sehr trübe. Nicht? Die sind ja auch schön sauber, aber da kann man...
Ja, der schlechteste ist eigentlich der Haussee in Feldberg, irgendwelche Leute kamen auf die Idee, man muss den See kaputt machen und dann machen sie dort Wasserski und Motorboot fahren und so weiter. Und das ist natürlich tödlich für einen See, weil ja da so viel verloren geht an Öl und Dreck und
weiß ich was. Ja, Haussee war, glaube ich, aber schon immer ziemlich moorig und trübe, ne? Schlammig.
Ja, das hat auch sicherlich mit der Vergangenheit zu tun. Da wurde das Abwasser reingeleitet aus der Stadt, aus dem Städtchen Feldberg. Aber da hatte man den alten Professor Kaul dort zu wohnen aus Berlin.
Die alten
Ossis kennen den ja noch. Und der hat dann durchgesetzt oder mit helfen durchzusetzen, dass man dort einen Motorsport- und Wasserski etabliert.
Ja, da kann ich mal was ganz anderes kurz anmerken. Ich war mal in ungefähr 3 bis 4 Monate dort in einem Krankenhaus, direkt am See. Und da war auf der rechten Seite unser Nachbar, war der Herr Kaul.
War der Professor
Kaul? Ja, mit seinem Boot.
Du warst im FDGB-Ferienheim?
Nein,
war da so ein Sanatorium, ne?
Nein, ich war im Sanatorium, ja. Und dann habe ich auch dort den Winter erlebt, den beginnenden Winter im Dezember. Da wurde es so kalt, dass zum Teil Krähen von den Bäumen gefallen sind. Der Haussee war schon längst zugefroren und zugeschneit. Und dann habe ich damals meine Wanderung gemacht auf den großen, wie heißt der? Auf den großen Luzin.
Den breiten Luzin.
Ja, den breiten Luzin. Und der war auch zugefroren bis auf ungefähr in der Mitte auf ein Loch so von 10, 15 Meter Durchmesser und hunderte von Wasservögeln saßen als schwarzer Kreis rund um dieses Wasserloch damals.
Ja, wir hatten auch Durst, nicht? Ja, aber kommen wir nochmal zu unserem Esperanto-Zeltlager zurück. Das ist erst einmal eine sehr liberale, sehr freie, ein Treffen von Menschen, die einfach, wie gesagt, Esperanto in sich haben, die Natur erleben möchten, Freunde, Bekannte kennenlernen möchten, neue und alte, die dann jeweils oft auch wiederkommen. Ja, René, was gibt es denn noch so zu berichten?
Ja,
du warst ja der Protokollant, bist du der Neue.
Man hat da allerdings nicht nur den ganzen Tag da auf dem Zeltplatz gesessen und nur rumgebadet, man hat auch ein bisschen Wanderung unternommen, zum Beispiel nach Karwitz oder nach Turmsdorf.
Was ist in Karwitz? Was ist das berühmteste?
In Karwitz ist das Museum von Hans Faller da. Und da wollen wir auch mal gucken, wie das so aussieht.
Ja, der Museumsdirektor hat uns übrigens zufällig auch begrüßt. Er kennt ja Esperanto-Freunde und die da regelmäßig kommen, da freut er sich. Ja, und das ist also Karwitz, da hat ja der alte Rudolf Dietzen, so hieß er ja im richtigen bürgerlichen Namen, der hatte da seinen Bauernhof sozusagen gekauft und hat dann versucht, dort die Nazizeit zu überdauern. Und das ist also Karwitz und du nanntest Turmsdorf. Das ist ja ein preußisches Dorf. Was gibt's da zu sehen?
Ja, das ist eine alte Kirche, die ist vor Jahren wieder aufgebaut worden. Die waren mal abgebrannt wegen irgendwelcher Lümmel, die da angesteckt hatten oder so.
Ja, zu Ende der DDR ist die also abgebrannt mit vielen kleinen wertvollen Dingen, aber sie ist wieder schön rekonstruiert für die Urlauber, ja.
Zum Schluss noch die Frage, und wie aktiv waren denn die Esperanto-Freunde? Wie viele haben denn so an so einer Wanderung teilgenommen?
Eieiei. Also, ich muss mal so sagen, es hat keinen Sinn, nur mit 87 Menschen loszuziehen und in den Wald. Mhm. Es gab also täglich unentwegt irgendwelche Wanderungen, die sich selber organisieren. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Sefts. bei diesem Esperanto-Feldlager wird nicht angeordnet, nun machen wir dies, nun machen wir jenes, sondern jeder entscheidet. Und da gab es also Fahrradfahrer, die sind kilometerweit mit ihren Kindern oder so Fahrrad gefahren. Dann gab es Paddelboote und Ruderbootausflüge
mit Esperanto. Meine Frage ist eigentlich nicht so berechtigt, denn jeder hat ja andere Interessen.
Das jeder hat immer
kleine Gruppen, die dann das gemeinsam machen.
Das ist ja gewollt und wir wünschen es natürlich und wir empfehlen das unbedingt, dass man bei dem alltäglichen Zeltleben und Wanderungen, dass man auch dort die Sprache praktiziert, so gut es möglich ist. Ja, es gibt so einige Höhepunkte, René. Was zum Beispiel hat alle Zeltler, Esperanto-Zeltler an einem Abend zum Beispiel zusammengeführt?
Ein Lagerfeuer hatten wir.
Die Jugend hat ein Lagerfeuer ganz spontan organisiert.
Und haben das dann am See da organisiert.
Ach, das ist in der Nähe des Ufers, ja?
In der Nähe des Ufers ist also eine Feuerstelle. Da ist also brandtechnisch genau festgelegt, wie hoch, wie groß das Feuer sein muss und dass man Wasser daneben zu stehen hat. Also das muss natürlich, das ist ganz klar, ist von der Bundesoberreichsbehörde ist das so beschlossen. Und da gibt es die Holländer, die seit etwa 10 Jahren zu uns kommen, eine Gruppe Holländer. Die machen Eierflinsen, sagt der Ostpreuße. Also die backen Eierflinsen, entweder mit Rosinen oder mit Speck oder mit Käse oder mit Äpfel und so weiter und so weiter.
Oder mit mehreren.
Und das führt alle zusammen, die sonst sich nie sehen lassen. Nicht? Die kommen dann zu diesem Flinsenfest. Die Holländer nennen das Pfannkuchen. Aber ich glaube, hier in Mecklenburg ist ein Pfannkuchen doch was anderes.
Naja,
und dann hat die Jugend noch was organisiert. Was war denn das? Neben dem Lagerfeuer zu einem anderen Tag. René, alles schon vergessen, schon lange her. Es gab nämlich wieder mal eine Suppe.
Große Suppe.
Zu DDR-Zeiten hatten wir jeden Abend ein Suppenfest.
Ja,
in diesem Jahr, wieder nach langer Pause, kam man auf die Idee, in diesem alten sowjetischen Caldrono, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, so einem halbrunden, einen Kochkessel.
Kessel,
da hat die Jugend eine wunderbare Suppe gekocht und auch das hat wieder alle zusammen.
Musste sogar geteilt werden, weil der ein Topf nicht
war. War schon zwei Topf.
Musste man auf mehrere Töpfe aufteilen, damit man es warm kriegte,
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, von den Berichten dieser beiden,
wir setzen uns
haben fort. Sie schon einen Eindruck von dem Konzept bekommen oder gibt es noch was Interessantes?
Es gibt noch mehr, aber ich denke, der René legt mal eine neue Musik auf, denn die Hörer freuen sich ja auch auf unsere Musik.
Ja, dann spielen wir jetzt den zweiten Titel, den nächsten Titel von Ralf Klomp. Nur per amo eblas vivi. Nur mit Liebe kann man leben. Das passt auch irgendwie zum Seft oder so.
Tagoin en hella suno bril Dona cia nia mantoi Kai solet nia diawa zin Florante attendante esperante Finites jam la tag kai mia Vekijas nun la noctu kai siante Jakobin trovi estes mia den Nur pa amo vi compenas Donas pardonon al vi men Homoi kili vin offendas Amu vi en tuta harmoni I so let me adia was in.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein klein wenig Seft.
Ja, Seft also, Sommer Esperanto Familienzeltlager. Ich will nur die Punkte mal aufzählen, die vielleicht doch ein bisschen mehr interessant sind. Es gab zum Beispiel jemanden, der über Naturheilkunde praktische Anleitung gegeben hat. Unter anderem Massage. Da dauert also eine Körpermassage 2 Stunden. Das hat er ja kostenlos gemacht.
Wer hat das gemacht?
Das war Klaas.
Ach so, ja, der ist ja
kräftig. Der hat sich also seit vielen Jahren beschäftigt, er sich mit Naturheilkunde, hat also einige Menschen, also Teilnehmer des Zeltlagers massiert. Das dauerte jeweils 2 Stunden. Zum Schluss haben beide geschwitzt. Das ist schwere körperliche Arbeit für den Aktiven und ein Genuss für den Passiven. Ja, dann gab es für die Kinder jeden Abend ein Märchen in Dias.
Ah ja.
Da gab es immer diese schönen alten, in der Regel deutschen, aber auch russische Märchen, die wir noch aus der alten Zeit haben. Die haben wir also vorgeführt. Die werden mit einigen Dingen gewürzt, die auch für die Erwachsenen interessant sind. Ja, und nicht unerwähnt möchte ich lassen die unendlich vielen Gespräche, denn auf dem Zeltplatz gibt es kein Fernsehen, kein Radio, zumindest für bewusste Zeltler. Und da kann man sich endlich ausgiebig unterhalten, man kann disputieren, man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Es wurde über Politik, über Religion, über das Zeltlager, die Zukunft, da haben wir im Moment große Sorgen, das in die nächste Generation zu übertragen. Also es ist jeden Tag etwas los, von früh, in aller Herrgottsfrühe, man steht ja etwa um 7:30 auf, um 8 macht der Konsum auf, da muss man dann hin den Brötchen sich abholen. Und dann um 11 Uhr beginnen die Wanderungen und so weiter. Man hat also den ganzen Tag was zu tun. Manche sagen, was macht ihr eigentlich beim Zeltlager? Gammelt ihr da nur rum? Nein, man ist ständig unterwegs, hat immer was zu tun. Und wie gesagt, das ganz Wichtige ist natürlich die persönlichen Gespräche miteinander, um sich über das auszutauschen, was man so auf dem Herzen hat.
Ja, und wer sich langweilt, ist selber schuld.
Der ist immer selber schuld.
Eigentlich ja. Ne?
Ja, es gibt, das sind aber Ausnahmen, ja, die zum Seft, also zu unserem Zeltlager kommen. Das sind alte, trainierte Naturfreunde, jeder in seiner Art. Auch die sind wieder verschieden. Aber sie kommen in die Natur, wollen die Natur genießen und erleben. Und da gibt es da kaum Dinge, die, wo man sagt, ich bin gelangweilt. Aber dann hat er selber Schuld.
Ja, viele von unseren Hörern werden sicher auch sowas wie Camping und von früher her Zeltlager kennen. Und dieses Zeft ist nun ein ähnliches oder gleiches unter ganz bestimmten Vorzeichen, nämlich mit der internationalen Sprache. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Ihnen nicht zu viel geworden, was wir alles über Zeft berichtet haben. Es war aus meiner Sicht wieder sehr interessant.
Naja, wir sind so begeistert und wenn man von einer Sache begeistert ist, dann erzählt man davon. So, jetzt müssen wir Thema wechseln machen.
Ja, wir kommen zum nächsten Thema. Das ist sowas Ähnliches. Ein Mini-Zeltlager, nämlich ein kleines oder großes Gartenfest.
Ja.
Das soll Ende dieses Monats stattfinden. Und zwar wo?
Ja, der Esperanto-Verein Neubrandenburg lädt nicht alle Jahre, aber so im Schnitt alle 3 Jahre ein zu einem Gartenfest. Da wird ein großes, relativ großes Zelt aufgestellt, sodass man da einige Dutzend Menschen bequem unterbringen kann. Ja, und da wird eingeladen, und das ist in diesem Jahr, am 28. August, an einem Samstag, beginnt es so etwa gegen Mittag beim Grillen, und so gibt es ja keine Minute. Da wird also zum Mittagessen vom Grill gegessen, so viel wie man möchte. Wer da nicht Fleisch grillen möchte, kann auch Vegetarisches mitbringen zum Grillen. Und in der Regel machen wir das so, dass jeder das eigene mitbringt oder so viel in der Menge, wie er möchte. Das wird dann aber brüderlich geteilt und kommt alles durcheinander, nur dass die Quantität zum Schluss stimmt. Nach dem Essen wird also ordentlich erzählt und vielleicht auch ein bisschen gewandert dort im Dorf, in Pragsdorf. Und dann gibt es den Kaffeeklatsch. Da wird auch selbst der Kuchen gebacken und mitgebracht. Und wir erwarten dieses Jahr Gäste aus Stettin. Wir haben sie also eingeladen mit Stettin. Das ist ja sozusagen auf der Tür. Dann ist da die Autobahn, die ja fast vor der Haustür in Pragsdorf mündet. Und ah, ja, man kann also in einer Stunde dort vor Ort sein. Und wir sind also wetterunabhängig. So, weil sollte es regnen, ist alles geschützt. Und warum erzählen wir das so ausführlich? Am 28. August rufen wir alle Esperanto-Freunde und alle, die sich mit Esperanto gerne beschäftigen oder mal was erleben möchten, die laden wir herzlich dazu ein unter den genannten Bedingungen, also etwas mitbringen. Und dann, denke ich, werden wir eine sehr lustre und illustre Gesellschaft sein. Man muss natürlich wissen, dass dort dann sehr viel Esperanto gesprochen wird, aber das sollte man auch mal hinnehmen, einfach mal erleben, wie funktioniert so eine lebendige, gut ausgewogene Sprache, denn es gibt hier immer wieder so einige Argumente, die dagegen sprechen, und die sind natürlich nicht richtig, und da verwehren wir uns immer dagegen.
Ja, das sind Meinungen, die manchmal sogar in der Öffentlichkeit von bedeutenden Persönlichkeiten vorgetragen werden. Ich möchte hier keine Fakten genau nennen, aber ich gehe später in unserer Sendung auch nochmal kurz auf diese Sache ein.
Ja, das ist immer so ein leidiges Thema, aber ich denke, wir haben, das ist unser Recht, auch da mal was zu sagen. Aber du kommst noch mal darauf zurück, Werner, nicht?
Ja, auf die Möglichkeiten, die Esperanto eigentlich hat und die man gar nicht so kennt.
Ich wollte noch gerne einladen, das ist ja unser August-Treffen.
Ja.
So ein Gartenfest ist ja auch gleichzeitig ein Vereinstreffen. Wir haben das nächste darauf folgende im September. Und zwar am Mittwoch, dem 15. September sind wir in Prenzlau. Da ist so eine irische Gaststätte, Ovis Pub oder so heißt die, dort in der Themannstraße. Oder sie heißt jetzt anders. Und da werden wir also uns in einer schönen, abseits gelegenen Stube treffen. Das ist angemeldet mit Armbrot und so weiter. Also liebe Hörer, die sich eventuell zu uns mal rechnen oder rechnen möchten oder schon dazu zählen, 15. September machen wir eine kleine Autokarawane. Die geht hier los in Neubrandenburg um 16 Uhr und kommt dann zurück später. Wir haben ja bis 19 Uhr dort das Treffen. Und dann sind wir gegen 20, 21 Uhr wieder hier, weil man ja immer nicht so schnell ein Ende findet.
Ja, da werde ich mal gleich meinen Kalender kontrollieren, ob ich das schon mit aufgenommen habe.
Ja, ich bitte auch alle Hörer von der Brandenburg,
die hören. Ja, da steht schon dran, 17 Uhr Esperanto.
Ganz genau, in diesem Falle also präzisiert.
In Prenzlau.
In Prenzlau, das ist also eine Autostunde von hier. René kennt sich da aus.
Wieso ich?
Ja, weil er ja auch immer dabei ist.
Ich lass mich fahren.
Ja, da denke ich, dass wir die beiden Treffen erst einmal, die wir im August und September haben, möge erst einmal reichen.
Ja.
Und dann sehen wir weiter.
Ja, das wäre unser nächstes Thema gewesen, unser drittes, und wir könnten mal wieder eine Pausenmusik gebrauchen, René.
Genau, so ist das. Und die heißt Libera Slapens, die Gedanken sind frei.
Hörerinnen und Hörer, Sie hören NB Radio Treff 88,0 aus Neubrandenburg, und zwar aus dem Studio 1, die Sendung Esperantowelle, eine Sendung der Redaktionsgruppe des Esperanto-Vereins Neubrandenburg und des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin gleich als nächster dran unter dem Titel Informationen aus unserem Land und aus aller Welt.
Aber liebe Hörer, noch eine kurze Information, wer uns im Internet suchen und finden und lesen möchte. Wir stehen unter www.esperanto-nb für Brandenburg www.esperanto-nb.de. Bitte Werner, nun über...
Ja, und dort finden Sie auch viele Verbindungen in andere Esperanto-Seiten. Dort finden Sie auch unsere Adressen, unsere Namen. Dort können Sie auch den Deutschen Esperanto-Bund über einen Link, sagt man ja wohl, erreichen. Also alle Möglichkeiten im Internet. Und jetzt mal zu einigen Informationen. Ich habe jetzt mal drei Informationen aus einem ganz bestimmten Grund zusammengestellt. Die erste aus unserer Zeitschrift Esperanto Aktuell, und zwar eine Mitteilung über eine Veröffentlichung. Unter dem Titel Interlinguistik und Esperantologie – Wege zur Fachliteratur hat das Deutsche Esperanto-Institut in seiner Reihe Dokumente nun das Heft 7 unter diesem obigen Titel vorgestellt oder vorgelegt. In diesem Heft geht es darum, Detlef Blanke, ein international bekannter Interlinguist, eröffnet hier einen systematischen Zugang zu den verschiedenen Quellen von solchen Materialien der Interlinguistik und zeigt auf, wie die aktuelle Literatur zu finden ist. Das ist für manche manchmal ziemlich problemhaft, und deshalb in diesem Heft. Bedeutend daran ist, dass dieses Heft schon neben dem Deutschen jetzt in Englisch erschienen ist, dass es eine Esperanto-Fassung gibt von unserem Weltbund und dass auch eine tschechische Ausgabe vorliegt, und die Chinesen haben ebenfalls vor, dieses Heft in ihrer Sprache zu veröffentlichen. Die nächste Information zu diesem Thema aus einer Internetseite der Gruppe Esperantoland. Dort wird mitgeteilt, dass sich im November dieses Jahres in Dobčichovice in Tschechien Esperanto-Sprecher aus mehreren Kontinenten treffen, um über den Stand und die weitere Anwendung des Esperanto in der Wissenschaft zu diskutieren. Und die dritte Nachricht, es ist ein mathematisches Wörterbuch in Esperanto in Tschechien erschienen, das gleichzeitig als achtsprachiges Lexikon gilt. Die Quintessenz aus diesen drei Meldungen, dass sich Sprachwissenschaftler, Mathematiker und viele andere Interessenten für dieses Thema interessieren, besonders auch für Esperanto, weist einfach darauf hin, dass eine Verständigung auf hohem Niveau in Esperanto möglich ist und nicht, wie viele manchmal auch in der Öffentlichkeit behaupten, Esperanto wäre nur da, um auf dem niedrigsten Niveau sich verständigen zu können, und die Sprache kommt aus dem Osten und so weiter und wäre deshalb nicht besonders geeignet. Also diese drei Informationen sollten nochmal darauf hinweisen, dass keinesfalls nur niedrige Niveaus in Esperanto behandelt werden können, sondern sogar wissenschaftliche.
Ja, zu diesem Niveau vielleicht noch eine Anfügung. Selbstverständlich kann man sich in Esperanto auch in einem niedrigen Niveau verständigen. Man kann schimpfen, man kann fluchen, man kann sich aber auch lieben, man kann Liebesgedichte schreiben. Aber ich will nur sagen, alle großen Klassiker der Welt, von Shakespeare, Goethe bis zu den Chinesen, Japanern und anderen Sprachkulturen, ist alles übersetzt ins Esperanto. Und das ist eigentlich ein Zeichen. Selbstverständlich auch die Bibel, der Koran und andere Dinge. Also wer das sprachlich hinbringt, das ist schon was Gutes. Ich wollte noch was sagen zu Detlef Blanke, der so nebenbei erwähnt wurde. Dr. Blanke ist eines der führenden Interlinguistiker der Welt, kann man sagen. Er lehrt auch an der Humboldt-Uni. Er war in der DDR sehr aktiv schon, hat da eine Menge angeschoben. Wir waren während der letzten Jahre der DDR fast so weit, dass wir Esperanto fakultativ haben einführen können in die Schulen und Hochschulen. Aber das ist schon Geschichte und abgehakt. Nochmal zu diesen Argumenten. Wir reiben uns natürlich immer an solchen Dingen, wie wenn jemand sagt, also Esperanto kann man nicht sprechen, oder Esperanto hat keine Grammatik, oder Esperanto hat keine Bücher. Das sind also Dinge, die nicht aus Unwissenheit, sondern leider gestreut werden, um uns zu diskriminieren. Das ist leider so. Aber wir sind deswegen auch nicht traurig, denn da haben wir immer die Gelegenheit, das hinzubiegen und zu korrigieren. Und so manch einer musste seine Meinung korrigieren. Wir wollen ihn ja nicht selber beschämen, aber wir wollen auch andererseits, dass man das über uns so sagt, wie es wirklich ist. Werner, nun habe ich dich unterbrochen, aber das sollten die Hörer ja unbedingt noch hören.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir haben ja auch schon über den Esperanto-Weltkongress in China gesprochen, über Veranstaltungen unseres eigenen Vereins oder des Landesverbandes. Und ich muss noch mal dazu sagen oder will an einem Beispiel mal demonstrieren, was eigentlich so in der Welt passiert, nur zahlenmäßig. Es gibt auch im Internet wieder einen Bereich, der heißt einfach, wie war das noch? Achso, www.eventoy.hu. Das heißt also, das ist aus Ungarn, ne? Mhm. Und dieses Evento heißt so viel wie Veranstaltung, ne? Ja. Und unter diesem Internet oder an dieser Adresse ist es ja nicht. Auf dieser Internetseite findet man zum Beispiel 52 Seiten mit internationalen Veranstaltungen für das Jahr 2004. Und 42 davon finden in diesem Monat statt. Ich möchte nur mal von diesen 42 vier nennen. Naturfreunde treffen sich im Engadin in der Schweiz. Nord-Niederland-Woche in Appelschar. Mevor. Esperanto-Reisende treffen sich auf der Krim in der Ukraine und der 36. koreanische Kongress findet in Iksan statt. Mal vier Meldungen aus diesen, weiß ich, wie viel waren, 52 Seiten. Sie sehen also, international sowie national ist wie wir immer sagen, im Esperanto-Land ständig etwas los. Eine Gruppe von Esperanto-Freunden, die relativ selbstständig arbeitet, heißt auch Esperanto-Land. Und diese veröffentlicht ebenfalls eine Internetzeitung. Und dort, diese Gruppe betreibt vor allem die Anwendung dieser internationalen Sprache Esperanto auf Treffen und über das Weltnetz. Nachrichten werden dort verbreitet, aktuelle Mitteilungen. Zurzeit läuft nämlich ein Sommertreffen, das diese Gruppe Esperantoland organisiert hat, vom Juli bis zum August in der Eifel. Und an diesem Treffen nehmen 40 Teilnehmer aus 9 Ländern teil. Das nächste große Treffen dieser Esperanto-Gruppe ist das Neujahrstreffen in Marienburg an der Mosel, das vom 27.12. bis zum 3.1. stattfindet. Das waren mal nationale und internationale Beispiele für Esperanto-Treffen und Veranstaltungen.
Ja, Werner, du hast ja einige virtuelle Esperanto-Zeitschriften erwähnt. Die sind ja mit Bildern und Texten. Ja. Und das ist ja, also wenn das Internet jemanden nutzt, dann der Esperanto-Bewegung. Und wir haben da große Sorge, es ist explosionsartig angestiegen. Alle Aktivitäten, also mengenmäßig, menschenmäßig, zahlenmäßig, internationalmäßig, ist Esperanto in einem großen Aufschwung begriffen. Im Gegensatz dazu haben wir große Sorgen mit unseren Mitgliedern, mit den Mitgliedschaften in den verschiedenen Organisationen. Aber das ist ein Thema, das auch andere betrifft. Die Kirchen, die Gewerkschaften, die Parteien, alle, die sich organisieren und Zusammenkünfte und Wahlen und dies und jenes. Der sogenannte moderne Mensch möchte das nicht mehr machen. Und davon ist auch die Esperanto-Bewegung betroffen, also die organisierte Esperanto-Bewegung. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für sich extra.
Ja.
Werner, du hast noch was auf Lager.
Ja, und zwar mein dritter Komplex, den ich nochmal ansprechen möchte hier. Du hast das eben gerade gesagt, organisierte Esperanto-Bewegung. Ich habe noch 5 Mitteilungen aus aller Welt, 5 kurze, die zeigen sollen, dass in verschiedenen Ländern die Esperanto-Bewegung oder die Esperanto-Freunde überhaupt sich in der Entwicklung befinden. Phasen, die wir hier in Europa schon längst hinter uns haben und wir schon wieder, na gut, ich will nichts Negatives sagen, im Abstieg sind, das beginnt bei denen erst. Ich möchte mal 4 Beispiele oder 5 Beispiele nennen. Erstens in Litauen. Wie viele Esperanto-Sprecher gibt es in Litauen? Das weiß der litauische Staat ganz genau. Er hat nämlich eine Volkszählung durchgeführt und dort auch gefragt, welche Sprachen beherrschen sie? Das Ergebnis war folgendes. Die Litauer haben insgesamt angegeben, dass in ihrem Land
41 Sprachen beherrscht werden. Und von diesen Angaben entfielen 858 auf Esperanto und damit stehen die Esperanto-Sprecher in Litauen auf dem 16. Platz.
Ja, das ist doch beachtlich.
Ja, nicht? Für eine relativ junge Republik, das heißt jung an Selbstständigkeit, ist das schon sehr beachtlich. Die haben, glaube ich, aber auch eine fundierte Esperanto-Geschichte, nicht? Die Litauer, ja.
Die Litauer natürlich, ja durch Samenhof selber, durch seine Frau. Mhm. Die kommt ja aus Kaunas, aus Kauen.
Ja.
Und die hat ja dort, ihr Vater hatte da eine Seifenfabrik. Das ist übrigens heute die Esperanto-Villa.
Ne? Ja, das zweite Beispiel, das für uns gar nicht so bedeutend ist. Bei uns haben viele Esperantisten oder Esperanto-Freunde mehr Bücher, als sie angegeben sind. Aber für dieses Land, es geht nämlich um Makedonien, das ja gerade erst 1993 von der UNO, glaube ich, anerkannt wurde.
Und Bürgerkrieg hat.
Ja, was hatte. Ähnliches. Dort wurden in der Stadt Prilep, heißt sie, der Stadtbibliothek 30 Esperanto-Bücher geschenkt von dem dortigen Esperanto-Verein. Man muss sich das mal vorstellen, wir selber besitzen ja mehr als 30 Bücher, jeder persönlich, aber in solchen Ländern ist das ein enormer Fortschritt, dass eine staatliche oder offene kommunale Bibliothek so einen Bücherfundus bekommt, der sich nun langsam erweitert und es wird dort gesagt, diese Bücherei bekam sogar eine CD geschenkt. Das ist natürlich für uns ein Klacks, aber für die Leute dort in Makedonien ist das ein Novum. Und dort entwickelt sich also auch die Esperanto-Bewegung weiter. Als nächstes die Mongolei. Ein gleiches Beispiel. Aus der Mongolei wird gemeldet, dass der Landes-Esperanto-Verein jetzt sein eigenes Büro bekommen hat in einer Hochschule oder einer Universität, genannt Mongola Collegio Zog. Das ist die Hochschule für Fremdsprachen, Kultur und Tourismus. Außerdem hat man den Esperanto-Freunden dort erlaubt, dass sie einen freiwilligen Kurs dort eröffnen. Und es hat auch schon einen Vortrag vor 100 Studenten gegeben über die gegenwärtigen Weltsprachprobleme und die Rolle des Esperanto in diesem Zusammenhang.
Ja, interessant ist, dass besonders die sensibel sind, die sogenannten kleinen Völker, sind sehr sensibel, was Sprachimperialismus bedeutet, die also sehr vorsichtig agieren, wie wir in Deutschland sind da sehr großzügig, aber nur mal so am Rande, typisch sind die kleinen, sogenannten kleinen Völker, die da sich sehr bemühen um dieses Problem.
Die nächste Mitteilung kommt aus Pakistan. In Pakistan, in der dortigen zweitgrößten Stadt, die also, glaube ich, ungefähr 3 Millionen Einwohner hat, in Lahore, fand im Januar dieses Jahres die Eröffnung ebenfalls eines Esperanto-Büros statt. Das ist anscheinend für dieses sehr dicht besiedelte Land ein so hervorragendes Ereignis, dass es als Information um die Welt geht. Für uns ist das nichts Neues. Bei uns werden eventuell schon wieder die Büros geschlossen, weil wir nicht mehr genug Geld haben.
Ja, und Brandenburg hat nur 2 Esperanto-Büros. Zwar in privater Hand, aber es sind Büros, in denen Esperanto verwaltet wird.
Ja.
Aber immerhin. Ne?
Ja. Und jetzt die letzte Meldung. Entschuldigung. Aus Vietnam. Ein Jugendtreffen. Ende des vergangenen Jahres fand in Hanoi in Vietnam ein gemeinsames Wintertreffen der Esperanto-Jugend aus Japan, Korea und Vietnam statt. Das ist das erste Treffen dieser Art von den drei Ländern und stellt auch eine Entwicklung dar, die früher politisch sicher nicht möglich war, aufgrund der verschiedenen, kann man sagen, Japan war ja ein Land, das viele andere Länder besetzt und beherrscht hat. Heute ist es soweit, dass sich diese Esperanto-Freunde nun zum ersten Mal getroffen haben. Sie haben also ein Stadium erreicht, in dem sie auch wirklich, wie Esperanto das eigentlich sein soll, weltoffen sind. Das waren meine Beispiele für die Weiterentwicklung der Esperanto-Bewegung in der Welt, wie viele kleine Zellen neu entstehen und wie sich vorhandene Zentren weiterentwickeln.
Ja, liebe Hörer, ich denke, ein klein wenig Musik ist jetzt es wird höchste Zeit. Der Werner hat hier massiv Informationen hineingegeben und René freut sich, ansagen zu dürfen, was jetzt kommt.
Jetzt kommt ein Titel, den sicherlich jeder auf Deutsch kennt, und zwar Ein bisschen Frieden, Iom da Pazo.
Es gibt in der Welt, soweit ich weiß, ein Esperanto-Dorf. Was hat es da auf sich damit?
Also dieses Dorf, das nennt sich Bona Esperos, befindet sich in...
Und heißt Gute Hoffnung.
Ja, genau. Und befindet sich seit 47 Jahren, da wurde es nämlich gegründet und so weiter, in Brasilien. Ich war zwar selber noch nicht da, aber 40 Personen sind da, davon 30 Kinder. Und da können sie auch Freiwillige mal ein paar Wochen oder Monate da... mithelfen.
Und die Freiwilligen sind in der Regel Esperanto-Lehrer, genau, so die aus aller Welt kommen und die Kinder in Esperanto und Portugiesisch unterrichten. Ja, denn die sollen ja dann mal, das sind meistens Waisen.
Und darüber steht ein Artikel in der Esperanto-Zeitschrift, in der internationalen Esperanto-Zeitschrift, und zwar eine Dreiviertelseite, wo es um dieses Esperanto-Dorf geht. Das hat eine eigene Schule. Ist so ein und da wird dann auch Landwirtschaft an den...
Sie müssen sich selber ernähren, sie haben eine Art, ist es eine kleine LPG oder Agrogenossenschaft, sie müssen sich selber ernähren, sie produzieren alles, was sie an Fleisch und Nahrung brauchen, selber, und und sie nehmen also Waisen auf, die bis zum Abitur geführt werden und dann in die brasilianische Gesellschaft irgendwann entlassen werden.
Und soviel ich weiß, wird das von einem deutsch-italienischen Pärchen geleitet. Tartapaglia heißen die, glaube ich.
Ja, das hängt auch mit Reichtum zusammen. Das waren mal ein Teil der Erben von Fiat. Aber das war so am Rande nur.
Ach so.
Fiat hat damit was zu tun.
Aha. Ja, ich hab dazu mal noch eine Frage. Es gibt ja auch über die deutsche Esperanto-Jugend und über das Internet und als CD-ROM ein Esperanto-Kurs, der heißt Brasila-Kurso. Hat das was mit diesem Dorf zu tun?
Nein, hat das nicht. Brasilien ist ein Riesenland. Das ist ja wesentlich größer als Mecklenburg-Vorpommern oder Deutschland oder ein Kontinent. Und Brasilien hat traditionell eine sehr starke Esperanto-Bewegung, ja, in den großen Städten. Und die haben also einen weltweiten Kursus, der wird angeboten und wird auch von vielen übernommen.
Ja, der ist sehr interessant, der Kursus, der ist interaktiv.
Den gibt es auch in Deutsch, da kann man auf Brasilianisch verfasst, sondern Portugiesisch ist ja eine Variante, sondern in vielen anderen Sprachen, Deutsch ist eine davon.
Ja. Gut, liebe Hörer, wenn wir schon bei den Zeitungen sind, ich weiß nicht, wie weit wir kommen, ich habe auch einige Sachen vorbereitet. Das haben wir übrigens nicht abgesprochen, weil jeder von uns seine eigenen Aufgaben immer bekommt. Ich will nur noch einiges loswerden, wie Esperanto in der Welt Unterricht findet. Zum Beispiel Kroatien. Man muss also wissen, vor einigen Jahren war da noch Bürgerkrieg mit Panzern und Bomben. Und die Kroatier haben sich sehr neu gefunden. Sie organisieren alle Sommer an der Küste, das ist ja die Adria, richtige Ferienaufenthalte und mit vielen Teilnehmern. Es werden dort Kinder und Erwachsene unterrichtet, von der Basis, von der Grundschule bis hoch zum Abitur. Und nebenbei gesagt ist das auch ein Ferientipp, Esperanto-Ferien mal in Kroatien zu machen. Derzeit laufen in Kroatien 15 Esperanto-Kurse. Oder Rumänien. Rumänien, ein bitterarmes Land. Und man hat also auch dort wieder zu sich gefunden. Und es gibt diese internationale Lehrer-Esperanto-Organisation, die kümmert sich also da. Und man hat also einen Plan aufgestellt für Rumänien für die nächsten 5 Jahre. Das erinnert uns so an alte Zeiten, nicht? Ein 5-Jahres-Plan, wie man dort auf dem Balkan Esperanto in verschiedenen Sektionen, in verschiedenen Ebenen der Schulen unterrichten kann. Und das ist also eine ganz tolle Sache und man will auch andere Länder, die dort herum sind und Rumänien mit einbeziehen. Oder die Schweiz. Die Schweiz ist ja so ein was für sich, die sind ja nichts eingetreten, nicht? Und gehören weder zur UNO noch zu Europa. Aber Esperanto ist dort ganz toll, es gibt da ein Kulturzentrum und Ausbildungszentrum und man hat da einige Villen aufgekauft. Und das ist eine Privatschule, wo auch Esperanto unterrichtet wird bis zum Abitur. Da kann man also seine Examen machen. In der französischen Schweiz ist das. Also ist auch gut, neben Esperanto auch Französisch dort zu können. Oder Togo, ein relativ kleines Land am Atlantik in Afrika. Ganz schmal, aber trotzdem mit 50 oder über 50 Völker leben dort, mit verschiedenen Sprachen. Im Norden ist man muslimisch, im Süden ist man christlich und die intellektuelle Sprache ist dort Französisch. Und in Togo gibt es also seit Jahren eine sehr gut arbeitende und starke Esperanto-Bewegung und sie haben landesweit also verschiedene Kurse im Angebot und in der Regel sind dort 10 bis 15 Kursanten nur, damit es nicht so viele sind, sollen immer kleine sein. Und es kümmert sich auch darum der Internationale Esperanto-Lehrerverband und auch der Esperanto-Weltverband. Und man macht natürlich auch Examen in den verschiedenen Ebenen, B und C. C ist also für Lehrer schon. Und und außerdem gibt es auch den 11. Togo-Esperanto-Kongress. Der hat nur auch vor kurzem stattgefunden. Und zum Schluss meiner Vorbereitung die Ukraine. Auch ganz toll, ein Land, was sich gehört eigentlich zum alten russischen Reich, aber hat sich verselbstständigt und sie machen sehr viel Lingua Demokratia, sprachliche Demokratie und dort haben sie einen 10-Jahres-Plan aufgestellt, was sie vorhaben und da werden wir noch einiges hören von den Ukrainern. Aber ich will das ja hier mal abwürgen an der Stelle, denn mir werden hier Zeichen gegeben. Und welche Zeichen waren das?
Sprachübungen sind jetzt dran, glaube ich.
Sprachübungen. Ja, die Hörer warten natürlich auf Sprachübungen. Die haben wir insofern vorbereitet. Heute mal eine Einführung in Vor- und Nachsilben. Das Geheimnis der Esperanto-Sprache ist ja ein ausgeklügeltes und sinnreiches System an Vor- und Nachsilben. Ich habe also im Esperanto in der Regel ein Grundwort, eine Wortwurzel nennen wir das, Radiko. Und diese Wortwurzel kann ich mit Vor- und Nachsilben verändern und ganze große Wortfamilien bilden. Der praktisch funktionierende Esperantist hat in der Regel, ohne dass er lange nachdenkt, 15 bis 20 direkte Ableitungen immer in sich, die er sofort parat hat, wenn er also eine Wortwurzel lernt.
Ja, ich möchte mal ganz kurz einwerfen dazu. Es ist eigentlich nichts Neues. Wie uns ist es nur nicht so bewusst in unserer Sprache, die wir ja, bevor wir in die Schule kommen, schon sprechen können.
Ja.
Bei uns gibt es nämlich auch diverse Vorsilben und Nachsilben.
Aber sehr unregelmäßig.
Ja, sehr unregelmäßig. Zum Beispiel gibt es die Nachsilbe Ei. Bäckerei, Malerei und so weiter.
Schlosserei, ja. Das ist also, Bäckerei ist also der Ort, wo etwas gebacken wird.
Ja.
Oder geschlossert wird.
Ja,
das gibt es im Esperanto übrigens auch. Das nennt man Ejo.
Ja.
Backejo.
Es gibt aber
die
auch
Bäckerei.
Das Ei kann ja aber auch einen bestimmten Bereich bedeuten, abstrakter, zum Beispiel Malerei.
Malerei.
Das ist kein Ort mehr, sondern eine.
Ja, das ist schon wieder eine Kunstrichtung.
Ich komme ja vom Thema.
Also, bleiben wir mal gleich bei diesem Ejo. Also dort, wo etwas geschieht. Lernejo ist also ein Ort, wo man lernt, die Schule. Laborejo ist der Arbeitsort, wo ich arbeite. Labori heißt arbeiten. Also ein Ort, ein Raum, wo man etwas tut, und das kann man etwas so vergleichen mit dem, was der Werner sagte, mit dem Ei. Oder man verkleinert etwas. Domo heißt Haus, Dometto Häuschen. Oder Strato, Straße, Stratetto, Gasse. Man kann also verkleinern, man kann auch vergrößern mit Egg. Eine andere Nachsilbe, Domego, heißt eigentlich ganz streng übersetzt Großhaus, nicht hoch. Also ein großes Haus, Domego. Oder Stratego ist eine große Allee, wo man sehr viel Platz hat, wie der Wenzelsplatz in Prag. Oder eine andere Nachsilbe, alles was weiblich ist, und das geht also nur bei Geschlechtern, bei wirklich nicht grammatischen, sondern bei richtig biologischen Geschlechtern, alles was weiblich ist, hat hinten eine Endung in. Also zum Beispiel instrui heißt lehren, instruistino ist eine Lehrerin, laboristo ist der Arbeiter, politikisto der Politiker, bakisto der Bäcker. Und so weiter.
Die, also diese Berufe.
Ich sollte ja Ihnen sagen.
Kann man alle noch weiblich machen.
Bei den Berufen. Ja, ich habe das verwechselt. Durch die Instruistino. Ja, ino ist also weiblich. Und ich weiß also im Esperanto, wenn ich beispielsweise Tierfamilien habe, ob das Pferd, Esel, Schlange und so weiter, kann ich durch dieses Vor- und Nachsilbensystem sofort die richtige biologische Familie zusammenbringen. Der Deutsche muss das lernen. Der muss also wissen, Pferd, Hengst, Stute, Fohlen, extra Vokabeln. Oder das Wildschwein. Wir nennen das Apro in Esperanto. Apro. Ja. Aprino ist also die Bache. Vir Apro, der Keiler. Aprido ist eben das Nachkommen des Schweines.
Drei Minuten haben wir noch.
Nur
eins zu
so, ja. Also das sind die Vor- und Nachsilben. Unwahrscheinlich, da kann man sich dran begeistern, und die neu lernenden Esperanto-Freunde sind auch davon begeistert. Und wer sich an uns wenden möchte, sofort schreiben im Internet an www.esperanto-nb.de oder Telefonbuch unter Levin Werner oder Pfennig Werner nachgucken in Neubrandenburg, da sind auch unsere Anschriften zu finden. So, René, was machen wir jetzt?
Aber ich habe noch einen kleinen Einwurf zu diesen Nachsilben. Du hast zuletzt auch die Nachsilbe IN für weibliche erwähnt. Und es gibt eine Besonderheit. Wir haben immer noch eine lebende Esperantistin, geboren 1914. Die heißt mit dem Vornamen Ino.
Ino, ja, sie ist eine geborene Esperantistin, weil in der Familie wurde nur Esperanto gesprochen.
Ja.
Sie kommt also aus der Esperanto-Arbeiterbewegung und ist noch aktiv und hat sogar noch einen Computer sich vor 2 Jahren angeschafft.
Sie ist 90, ne?
90, habe ich gesagt, 80. 90, die Ino ist 90, absolut vital. Und sie hat mal bei Enzyklopädie Leipzig gewirtschaftet, also als Korrektorin.
Ja.
Und sie schlägt uns alle unsere Texte um die Ohren, wenn der Werner Levin mal ein Buch schreibt. Dann wird das korrigiert und da ist man sehr, sehr dankbar.
Willst du noch einen Satz zu Horst Steinbrück sagen? Oder
nicht? Ja, Horst Steinbrück, wir haben ihn besucht in den letzten Tagen. Er ist eines der Urgesteine des vom alten Bezirk Neubrandenburg. Da gab es einen Karl Moser aus Prenzlau, Horst Steinbrück aus Templin und Werner Pfennig aus Anklam. Und die drei haben vor etwa 40 Jahren den Vorstand des Bezirkes Neubrandenburg Esperanto gegründet. Noch halb im Dunkeln noch so, aber das haben wir in den Griff gekriegt. Und den haben wir besucht und haben mit ihm gesprochen. Und René wird ihn auch mal interviewen.
Ja, und René, jetzt bitte die Absage.
Ja, also Sie hörten heute unseren Sendeteil Esperanto-Welle und wir wiederholen diese Sendung am 8.8.2004 um 10 Uhr. Und unsere nächste Sendung ist am 2. September 2004 um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Arbeits- und Lebenswelt, Redaktionsgruppe Esperanto-Welle, am 5. August 2004 war Werner Levin.
88,0, das Stadt- und Bürgerradio für Nordbrandenburg. Das einzige Radio, wo Sie das Sagen haben. Terrestrisch zu empfangen auf 88,0 MHz und im Kabelnetz Nordbrandenburg auf 88,8 sowie im Kabelnetz von Altentreptow auf 95,15 MHz. Wenn Sie Nutzer werden möchten, dann schauen Sie vorbei im Herzen von Neubrandenburg in der Treptower Straße. Oder rufen Sie einfach an unter Neubrandenburg 58 19 10. Für Fragen oder Anregungen schicken Sie uns ein Fax unter Neubrandenburg 58 19 111 oder eine E-Mail an 88.0@nb-radiotreff.de. Schauen Sie auch vorbei im Internet unter nb-radiotreff.de. Wir informieren Sie regional und spielen für Sie den besten Sound von Hart bis Soft. NB Radio Treff 88,0, das Stadt- und Bürgerradio für Nordbrandenburg.